Ich freue mich, heute Morgen hier in dieser Gemeinde in Frutigen zu sein. Es ist ein Vorrecht für mich. Meine Wurzeln sind irgendwo im Ängstlichtal hinten. Linter ist irgendwo mein Ursprungsort. Früher schämte ich mich etwas. Niemand kannte Linter, als wir ins Unterland gezogen sind. Heute bin ich stolz, dass ich von Linter komme. Ich habe mich gefreut, mit euch zusammen unseren Herrn und Heiland anzubeten. Es ist die Aufgabe und das Vorrecht der Gemeinde, unseren Herrn wirklich zu preisen und ihn anzubeten. Es ist ein Teil des Dienstes der Gemeinde, Gott und Jesus Christus anzubeten. Gott freut sich an der Anbetung. Er freut sich, wenn sein Volk sich zu ihm erhebt und ihm die Ehre gibt. Lukas Sauk hat mich gebeten oder ermutigt, auch noch kurz einige Worte vor der Predigt über die Republik Zentralafrika zu sagen. Wir waren ja als Familie 12 Jahre in diesem Land, einem Missionsgebiet der Schweizerischen Pfingstmission. Und ihr wisst alle, denke ich, dass in diesem Land seit vielleicht 3 Jahren oder 4 Jahren große Unruhen herrschen, das Land in eine instabile Phase gefallen ist und nicht mehr aus diesen Schwierigkeiten herauskommt. Leider hält diese Unsicherheit an, obschon die Pfimi Schweiz und ihr als Frutiger Gemeinde unterstützt ja auch die Missionsarbeit ganz großzügig der SPM. Die beiden Ehepaare Urs und Michael Brunner und auch Markus und Esther Ramseier arbeiten dort unten. Es geht ihnen gut. Ihr Radius, in dem sie ihre Arbeit tun können, ist eingeschränkt wegen der Unruhen, aber es besteht trotzdem viel Freiheit in diesem Land für Jesus zu wirken. Ihr habt bestimmt vielleicht am Radio gehört, gerade gestern kam wieder eine Nachricht am Schweizer Radio, dass in der Republik Zentralafrika 25 Menschen wieder umgekommen sind während dieser Unruhen. Es sind einige neuralgische Punkte, wo immer wieder Unruhen ausbrechen und Menschen den Tod finden. Es ist extrem traurig. Und ich möchte einfach sagen, um nicht näher auf diese Dinge einzugehen, die Republik Zentralafrika braucht weiter die Gebete der Schweizer Geschwister, im Besonderen auch von uns SPMlern, weil wir seit 90 Jahren diese Arbeit dort mittragen. Ich kann die Frage jetzt nicht beantworten, wieso seid ihr immer noch in der RCA nach 90 Jahren? Ist das nötig? Lasst es euch einfach so gesagt sein, Afrika hat völlig andere Verhältnisse und die Geschwister dort sagen immer wieder, Schwestern und Brüder der Pfimi Schweiz, wir brauchen immer noch den stabilisierenden Faktor der Missionare. Wie verhält sich die Gemeinde von Jesus Christus in dieser zum Teil kriegerischen und unsicheren Situation? Ein guter Teil der Gemeinde steht in diesen Schwierigkeiten, betet für das Land. Es hat viele Christen, die Friedensstifter sind zwischen diesen verschiedenen Fraktionen. Aber man muss auch sagen, und das ist traurig, dass besonders junge Männer von den Rebellen angeheuert wurden mit verlockenden Angeboten. Wenn ihr zu uns kommt, dann habt ihr eine regelmäßige Entschädigung, ihr werdet bezahlt. Die Arbeitslosigkeit ist ja riesig in diesem Land. Es hat kaum Arbeitsplätze. Wenn nicht ein Feld bearbeitet, es gibt kaum Wirtschaft, kaum, ja, es gibt die Regierung, die ihre Ämter unter ihren Leuten verteilt, aber im Land gibt es kaum Arbeit. Und viele Männer, die sitzen den ganzen Tag herum und wissen nicht, was machen. Sie haben die Schule besucht, haben vielleicht ein Gymnasium gemacht, haben eine Maturität und dann ist Schluss. Und dann lungern sie den ganzen Tag herum. Und wenn man keine Arbeit hat, keine Möglichkeiten, sich einzusetzen, dann kommt man oder ist man rasch bereit, auf die Einladung von irgendwelchen Fraktionen einzugehen und sich anheuern zu lassen. Und so sind gerade auch Jungschar-Männer und Jungschar-Frauen haben sich von Rebellen anheuern lassen und dann in diesen gewalttätigen Dingen mitgemacht. Das ist wirklich traurig. Es hat aber auch viele junge Männer und Frauen gegeben, die wieder zurückgekommen sind, die Buße tun konnten und sich wieder neu eingeordnet haben in die Gemeinde von Jesus Christus. Es ist eine unerhört große wirtschaftliche Not in diesem Land. Die Leute haben gerade genug zu essen, aber wenn es um Krankheit geht, fehlt oft jede Hilfe. Danke, dass ihr weiter für dieses Land betet und die Missionare im Gebet mitträgt. Nun darf ich die Predigt halten zu diesem Thema Jesus und der Leprakranke. Es wird eine Ermutigung sein und es wird eine Herausforderung sein. Und ich hoffe, dass ihr nicht erschrecken werdet beim zweiten Teil, denn Jesus kann Menschen auch erschrecken. Er ist liebevoll, er ist barmherzig, er ist uns Menschen zugewandt. Er vergibt uns 100-mal, 1000-mal, aber er kann uns auch herausfordern. Und heute soll beides da sein, Zuwendung und auch Herausforderung. Es geht um diese Geschichte aus Markus Kapitel 1, die Verse 40 bis 45 werden Sie später noch lesen. Kann man da weiterschalten oder ich muss da noch einschalten, ja. Sehr gut. Ganz kurz einige Fakten zu Lepra. Aussatz, eine bei uns unbekannte Krankheit, obwohl 1927 im Wallis der letzte Mann in der Schweiz an Lepra gestorben ist. 1927 im Wallis der letzte Lepratote. Noch heute stecken sich weltweit in der Stunde ca. 30 Menschen mit Lepra an, auch Kinder. Die Krankheit kommt besonders in sehr armen Ländern vor, mit dicker Population, in Indien, in Bangladesch, in Pakistan, in der Republik Kongo und in anderen Ländern gibt es diese Krankheit noch heute. Sie ist in erster Linie zurückzuführen auf hygienische Missstände, auf Armut, auf Mangelernährung und ist eigentlich eine heute zu heilende Krankheit, aber zur Zeit von Jesus war es eine tödliche Krankheit. Das sind so einige Bilder von leprakranken Männern in einem Heim, in dem sie sind. Ihr seht, wie die Gliedmassen aufgefressen werden, Füße, Hände, die Extremitäten. Ein Fuß eines Leprakranken. In Indien wurden diese Menschen zum Teil in einsame Täler ausgegrenzt. Es gab keinen Raum in der Gemeinschaft der Menschen, wie es auch in biblischen Zeiten war, für diese Menschen. Sie wurden ausgegrenzt und als christliche Missionare nach Indien kamen und diese Täler entdeckten und sagten, dass das Evangelium von Jesus Christus gerade auch für diese Menschen wäre, da haben ihnen oder hat ihnen die Bevölkerung und die Herrscher, die Dorfchefs, haben ihnen eigentlich verboten, in diese Täler zu gehen, denn sie sagten im Hinduismus, diese Menschen haben schlechtes Karma, die haben ein schlechtes Leben vor dem Leben gehabt und die müssen in diesem Leben jetzt büßen und am besten hilft man ihnen, wenn man ihnen nicht hilft, damit sie dieses böse Karma abverdienen können und in einem späteren Leben wieder in ein besseres Leben zurückkehren können. Und den Missionaren wurde massiv Widerstand entgegengebracht, diesen Leprakranken zu helfen. Eigentlich undenkbar. Und wenn wir dann den Text lesen werden, wie Jesus mit diesem Leprakranken umgeht, dann merken wir, bei Jesus ist es gerade das Gegenteil. Jesus erbarmte sich über diesen Leprakranken. Da sehen wir den Unterschied zwischen Werkgerechtigkeit und Glaubensgerechtigkeit. Wir werden durch den Glauben an Jesus Christus gerecht gesprochen und nicht indem wir abbüßen mit eigenen Werken. Wenn wir diesen Text jetzt betrachten werden, ist es mir ein Anliegen, euch zu sagen, was auch das Ziel dieser Predigt ist. Es ist mir ein Anliegen, dass wir Jesus sehen werden. Wir haben ihn bereits gesehen in der Zeit der Anbetung. Anbetung soll die Augen für Jesus öffnen, ihn sehen, ihn erkennen. Denn die Bibel sagt, wenn wir auf Jesus schauen, da passiert etwas Geheimnisvolles in unseren Herzen. Paulus schreibt in Kolosser 3, 18 immer noch einleitende Worte. Indem wir das Ebenbild des Herrn, des Christus anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet. Wenn wir Jesus betrachten mit unseren Innenaugen, unsere physikalischen Augen können ihn nicht sehen, aber unsere Herzensaugen können ihn sehen. Und wer Jesus sieht, ihn ansieht, wird beim Anschauen von Jesus erfahren, dass er verändert wird, in das Bild von Jesus umgestaltet zu werden. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Wir schauen Jesus an, besonders durch sein Wort natürlich, aber auch im Gebet. Und während wir ihn anschauen, will der Heilige Geist in deinem und in meinem Herzen einen Prozess fortführen, dass wir mehr und mehr in das Bild von Jesus umgestaltet werden. Also im Aufsehen auf Jesus liegt ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Das Geheimnis der Umgestaltung. Lasst mich hier rasch feststellen, wenn wir diesen Satz 1:1 nehmen, was ich anschaue, das prägt mich. Wenn ich Jesus anschaue, werde ich von ihm geprägt werden. Wenn ich ihn nur flüchtig betrachte, kaum Zeit habe mit ihm, ihn nicht wahrnehme und meine Augen auf andere Dinge fokussiert sind, dann werden mich andere Dinge prägen. Die Frage sei erlaubt heute Morgen, was schaust du an? Wir schauen in der Regel das an, was wir begehren. Wir haben Visionen, sichten und sehen uns schon irgendwo in Verantwortung, in Autorität, in Macht, in Reichtum, in Wohlfahrt. Gott gönnt uns das alles, aber unsere Augen als Glaubende, als Menschen, die Jesus Christus lieben, sollen in erster Linie auf Jesus Christus fokussiert sein. Er schenkt alles, was wir empfangen können. Worauf richtest du immer wieder deinen Blick? Was im Leben zieht deinen Blick an? In der jetzt folgenden Predigt wollen wir unsere Augen auf Jesus Christus richten. Wir wollen ihn sehen. Ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Im Hebräerbrief, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Also diese Predigt war nur dann eine gute Predigt, wenn ihr durch diese Zeit beflügelt worden seid, Hilfe empfangen habt, Jesus zu sehen. Nicht nur heute Morgen, sondern am Nachmittag, dann besonders Montag, Dienstag, während der Arbeitszeit. Ob schon wir uns dann konzentrieren auf unsere Arbeiten und Herausforderungen im Beruf, in der Familie, als Mutter, als Vater. Aber über diese Aufgaben hinaus immer wieder Jesus sehen. Dann geschieht Umgestaltung in unserem Leben. Ja, Jesus, das Lamm und der Löwe. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Wir schauen Jesus an. Und wenn wir ihn anschauen, erfahren wir Veränderung. Und jetzt der Text dieses Leprakranken. Markus Kapitel 1, die Verse 40 bis 45 aus der neuen Genfer Übersetzung. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, Jesus, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm ab, und er wurde rein. Und jetzt kommt eine Zäsur im Text. Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm, sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, sodass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten. Doch sie kamen zu ihm von allen Enden. Soweit dieser Text aus Markus Kapitel 1. Da kommt also jetzt ein schwerkranker Mann zu Jesus. Er hätte gar nicht zu Jesus kommen dürfen, denn es war auch in biblischen Zeiten für Leprakranke verboten, sich unter Menschen aufzuhalten. Auch in biblischen Zeiten wurden Leprakranke ausgegrenzt und sie mussten in Leprakommunitäten leben und hatten keinen Zutritt zu der gesunden Bevölkerung. Und Väter, Mütter oder die Eltern oder die Frau oder der Mann gingen dann zu diesen an die Grenze dieser Kommunitäten, legten dort die Nahrungsmittel für morgen, Mittag oder Abend hin und dann kamen sie und nahmen es und gingen zurück und aßen, wenn denn ihnen überhaupt geholfen wurde. Es war ihnen vom Gesetz des Mose aus verboten, Gemeinschaft mit den Gesunden zu haben. Lepra war eine hoch ansteckende Krankheit. Heute könnte man von Ebola sprechen oder von Vogelgrippe oder anderen Krankheiten, die den Menschen das Fürchten gelehrt haben. Sie wurden isoliert. Und wenn diese Menschen, das wisst ihr alles als Bibelkundige, Frutiger, wenn diese Leprakranken dann, wenn trotzdem Menschen, die gesund waren, in ihre Nähe kamen, dann mussten die per Gesetz des Mose laut rufen, Leprakrank, Leprakrank, damit niemand in ihre Nähe kam und die Gefahr bestand, dass er angesteckt wurde. Und ein solcher Mann kam jetzt trotz aller Verbote zu Jesus Christus. Das war eine Kühnheit, fast eine Frechheit, könnte man sagen. Wir werden noch darauf zu reden kommen. Und weil er ja leprakrank war und diese vielen Menschen, die um Jesus herum waren, plötzlich diese verstümmelten Gliedmassen sahen und sein Gesicht und wussten, ein Leprakranker unter uns, kann man sich gut vorstellen, dass die Menschen, die nahe bei Jesus waren, denn er war ja immer wieder bedrängt von vielen Menschen, dass diese Menschen fluchtartig das Feld geräumt haben und plötzlich war jetzt Jesus und dieser Leprakranke die einzigen, die dort in der Mitte standen. Plötzlich galt diesem unreinen, diesem todgeweihten Mann die ganze Aufmerksamkeit des Gottessohnes. Und dieser Jesus, er wich nicht zurück, er erschrak nicht. Er hatte keine Angst vor ihm, er verjagte ihn auch nicht. Der Kranke warf sich Jesus zu Füßen, wir haben es im Text gelesen. Und er sprach, wenn du willst, kannst du mich heilen. Dieser Mann hatte schon von Jesus gehört. Und er wusste, dass Jesus gesund machen kann, dass Jesus Krankheiten heilt. Und er flehte ihn an, wenn du willst. Ich denke, er hatte schon alle seine Reichtümer, alle seine Gaben, alle seine Hab und Gut, die er hatte, ausgegeben, um bei irgendwelchen Heilen und Wundertäten Heilung zu bekommen, vergeblich. Er war desillusioniert. Er hatte sich schon fast abgefunden, bis er von diesem Jesus hörte. Und dann sagte er, ich will es noch bei diesem Jesus versuchen. Jesus freut sich, wenn Menschen ihn persönlich kennenlernen wollen. Dieser Mann war natürlich ein Ausgegrenzter. Er hatte nicht mehr viel Hoffnung. In der Regel die Satten, die Tüchtigen, die Gutverdienenden, die Gesunden, die brauchen Jesus in der Regel nicht, jedenfalls in der Schweiz nicht. Wir sagen, ich verdiene mir das Brot selber. In Nöten, in Schwierigkeiten werden Menschen offener für das Evangelium von Jesus Christus. Und dieser Mann hatte vielleicht früher auch über Jesus gespottet, wir wissen es nicht. Aber jetzt in dieser Notlage, und er hörte, dieser Jesus, er kann helfen. In dieser Not machte er sich auf und kam zu Jesus. Ganz kurz einige Dinge, die wir lernen können und jetzt auf Jesus sehen. Wir sehen Jesus und wir sehen diesen Leprakranken, der zu Jesus kommt. Jesus ist immer in Rufweite. Er ist nie weiter als du und ich rufen können. Jesus lässt dich erbitten. Jesus hört dein und unser Schreien. Bei Not schaut Jesus nicht weg. Er sagt explizit, ich bin gekommen für die Bedürftigen, für die Kranken, den Gesunden, den Starken, den Erfolgreichen hat Jesus nichts zu geben. Er ist gekommen für die zerschlagenen Herzen sind. Die Bibel sagt, für diejenigen, die ihre Armut im Herzen erkennen und wissen, ich brauche diesen Jesus, ohne ihn schaffe ich es nicht, für die ist er gekommen. Ihr kennt diese Sätze. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben oder ich will euch erquicken. Den Kindern sagt er, diesen Schwachen in der Gesellschaft, lasst die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht. Jesus fürchtet sich nicht vor der Not der Menschen. Er hat eine Antwort auf jede Not. Auch dieser Leprakranke machte Jesus nicht Angst. Auch wenn gewalttätige Menschen zu Jesus kommen, sie machen ihm nicht Angst. Auch Spötter dürfen kommen. Wer zu Jesus kommt, hat Raum bei ihm. Jesus hat keine vorgefasste Meinung. Wir Menschen haben oft vorgefasste Meinungen. Wir kategorisieren, teilen ein in Anständige oder in Leute, die mir nahe kommen dürfen, andere nicht. Jesus hat ein offenes Herz für alle Menschen. Für die Bedürftigen, die Geplagten, die Gehetzten, die Kranken, die Verkrüppelten, die Einsamen, die Ausgegrenzten, die Verlorenen ist Raum bei Jesus. Bei Jesus ist Raum. Auch für dich, auch für deine Familie, auch für deine Kinder, auch für deine Arbeitskollegen. Es ist Raum. Und manchmal sage ich auch glaubenden Menschen, ich muss selber aufpassen, dass ich den Menschen, wenn sie in Not sind, nicht sage, geh zum Psychiater, geh zum Arzt, geh zum Psychologen, geh zum Berater, geh zum Therapeuten, geh. Und ich es nicht wage zu sagen, geh zu Jesus. Wir haben so viele gute Ratschläge, was man tun könnte, welches Kraut und welcher Tee und welches Medikament. Und wir wissen immer, wo Hilfe geholt werden könnte. Wisst ihr, wir als Menschen, die Jesus lieben, nicht plakativ, aber wenn jemand mit Not zu dir kommt, darfst du ihm wirklich sagen, du, ich glaube, bei allem Respekt vor unserer Medizin und unseren Medikamenten und Pharmakologen, bei allem Respekt vor den vielen Beratern und Coaches und wer immer Hilfe geben kann, Jesus ist der beste Helfer überhaupt. Und eigentlich sollte es der Rat von uns Glaubenden sein an die Unglaubenden. Nicht so oberflächlich, geh doch zu Jesus. Aber sagen du, ich bin zu ihm gegangen, zu diesem Jesus in meinen Schwierigkeiten, in meinen Sorgen, als ich abgestürzt war, ich ging zu ihm und er hat mir geholfen. Ich hoffe, dass du in der nächsten Woche einigen Menschen das sagen kannst. Jesus hat mir geholfen. Dass du ihn vor Augen hast, wenn du Ratschlag gibst, wenn du anderen Menschen sagst, was ihnen eine Hilfe sein könnte. Ich habe es schon gesagt, die Unabhängigen, die Eigenwilligen, denn Besserwissen hat Jesus eigentlich nichts zu geben. Wer sich über Jesus erhebt, kann nichts von Jesus empfangen. Aber wer zu ihm kommt und ihn bittet, der empfängt. Wer ihn sucht, diesen Jesus, der wird finden. Wer anklopft, nicht nur einmal, vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, sagen, Herr, ich lasse dich nicht in Ruhe für meinen Sohn, meine Tochter, für die Menschen, die mir auf dem Herzen sind. Wer anklopft, dem wird Jesus auftun. Daran halten wir fest, halte fest an diesen Zusagen von Jesus Christus. Das erfuhr dieser Leprakranke. Er kam in Verzweiflung, in großer Not. Vielleicht war es die letzte Hoffnung, die er hatte. Und Jesus hat seine Hoffnung erfüllt. Vom Leprakranken können wir auch lernen. Jesus vom Hörensagen reicht nicht. Vom Hörensagen kennen, das reicht nicht. Wir müssen uns aufmachen und zu ihm gehen. Das ist eine Botschaft jetzt in erster Linie für Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Wir müssen uns aufmachen, wie dieser Mann sich aufgemacht hatte, um zu Jesus zu kommen. Der Leprakranke scherte sich einen Deut um die öffentliche Meinung. Es war ihm verboten, zu diesem Jesus zu gehen. Aber das war ihm egal. Seine Not war so groß, dass er alle Schranken und alle Verbote überstieg und sagte, nur noch Jesus kann mir helfen. Und er hat sogar hier das Gesetz des Mose übertreten. Er legte alle Vorurteile gegen Jesus ab. Er ließ sich nicht beirren und durchbrach sämtliche Barrieren, welche ihn hindern wollten, zu Jesus zu kommen. Ist der Widersacher von Jesus, der baut immer Hindernisse auf, damit Menschen nicht zu ihm kommen. Aber wer zu Jesus kommen will, der muss diese Hindernisse überwinden. Jesus, er spricht einmal davon, dass dem Himmelreich Gewalt angetan werden will. Wer zu Jesus kommen will, wer in den Himmel kommen will, der muss wollen. Wer nicht will, dem kann nicht geholfen werden. Und manchmal bin ich traurig, wenn ich Menschen begegne, die wollen gar nicht, die haben kein Verlangen. Menschen, die nicht wollen, denen kann nicht geholfen werden. Einige Gedanken zur Reaktion von Jesus jetzt. Jesus sah diesen Mann und er wurde von Mitleid ergriffen. Luther sagt, es jammerte Jesus. Jesus war betroffen von der Not dieses einzelnen Mannes. Jesus erkennt die Not der ganzen Welt, aber er kennt auch die Not jedes Menschen. Der Menschen, die ihn noch nicht kennen und auch seiner Kinder. Er kennt deine und meine Not und es ist ihm nicht egal. Er ist ergriffen, Jesus. Er sieht das vernarbte Gesicht. Er sieht Hände und Füße verstümmelt. Ein Anblick des Entsetzens, des Grauens. Furchterregend. Und geschmeckt hat es auch nicht gut. Es steht zwar nicht explizit, aber Jesus liebte diesen Mann. Noch in seiner Krankheit. Er liebte diesen Menschen. Und genau für solche Menschen wie diesen Leprakranken ist Jesus auf die Welt gekommen. Jesus ist nicht der Mann der vielen oder der leeren Worte. Bei ihm stimmen Wort und Tat überein. Jesus heuchelt nichts. Was er zusagt, das hält er. Was Jesus zusagt, das hält er. Jesus kannte diesen Mann, wie er auch Nathanael kannte, den Jünger, als der zu ihm kam. Er kannte ihn von Grund auf, von Geburt auf. Er wusste alles über diesen Mann. Er wusste um alle Verachtung, um alle Ausgrenzung, die ihm widerfahren war. Er kannte die Hilflosigkeit der damaligen Medizin. Und er sah, wie der Aussatz diesen Mann buchstäblich zerfraß. Aber genau für solche Menschen ist ja Jesus gekommen. Genau für diese Menschen. Jesus hatte Mitleid mit dem Mann. Deshalb streckte er die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, sei gesund. Im selben Augenblick war der Aussatz verschwunden und der Mann geheilt. Wir können uns die Szene wohl kaum vorstellen, wie verstümmelte Hände nachgewachsen sind, wie Füße wieder Knochen bekamen, Sehnen, Bänder, Haut, Wuchs und aus diesem verstümmelten Körper wieder ein wiederhergestellter Körper wurde. Ein neuer Leib entstand, ein Gesicht eines Mannes seines Alters. Das ist Jesus Christus. Eigentlich müssten wir diesem Jesus immer wieder einen Applaus geben, sagen, Jesus, du bist so großartig, was du tust. Ich hoffe, dass du ihn auch erfährst, immer wieder diesen Jesus, dass du in einer so engen Beziehung mit diesem Jesus lebst, dass du immer wieder erfährst, er hält mich, er ist mit mir, er gibt mir Kraft, er hat mir das ewige Leben erworben, dass du ihn immer wieder siehst und weißt, einmal werde ich für immer bei ihm sein. Der Mann konnte wieder laufen, springen, hüpfen, tanzen. Das Wunder der körperlichen Wiederherstellung war geschehen und wurde für alle Menschen sichtbar. Hier wäre die Frage angebracht, wieso geschehen heute nicht mehr Heilungen? Die Zeit fehlt mir, dieses Thema hier zu behandeln. Die kann man gut stellen, diese Frage. Aber lasst mich noch einen Schritt weitergehen jetzt. Diese Geschichte, diese herrliche, diese geniale Geschichte erfährt jetzt eine radikale Wende. Und nach dieser herrlichen Heilung kommt jetzt eine starke Herausforderung für diesen Mann. Aber sie gilt auch uns. Wenn du auf Jesus siehst und ihm vertraust, Jesus kann dir helfen. Aber Jesus hat auch noch andere Dinge, die er uns sagen will. Wisst ihr, es geht Jesus immer um mehr als nur um körperliche Heilung. Obschon uns ein unversehrter Körper wichtig ist und wir dankbar sind, gesund zu sein und Heilung zu erfahren. Aber es geht Jesus immer um mehr als um körperliche Heilung. In erster Linie will Jesus, dass unser innerer Mensch wiederhergestellt wird. Dass er gesund ist, dass er gestärkt ist, dass er zum Dienst bereit ist, auch zum Dienst für Jesus. Der Leprakranke war nicht nur an Aussatz erkrankt oder an Lepra. Die Bibel spricht auch davon und vergleicht die Lepra-Erkrankung auch mit der Sünde. Die Bibel vergleicht quasi, dass Sünde wie Lepra ist, den Menschen auffrisst, kaputt macht, zerstört. Sünde ist immer zerstörerisch. Und dieser Mensch, er war nicht nur körperlich krank, er war auch im Herzen krank. Auch seine Seele hatte Aussatz. Und Jesus wollte, dass dieser Mensch auch im Inneren, im Herzen gesund wurde. Und kaum war der Aussatz geheilt, kommen diese fremdartigen Worte. Ob wir sie schon realisiert haben, ich weiß es nicht, dass Jesus das kann, erstaunte mich, als ich es richtig las. Und jetzt heißt es, da ist er gesund geworden, er tanzt, er hüpft, er freut sich. Die Menschen sind baff und staunen, was Jesus tat. Und jetzt heißt es, das ist wie eine Zäsur, wie ein völlig neues Kapitel. Und Jesus drohte ihm und trieb ihn von sich oder jagte ihn von sich und sprach zu ihm, hey, sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Kann Jesus so sein? Wir sehen Jesus sehr oft als zärtlichen, liebevollen, geduldigen Retter, Erlöser, Helfer, Befreier, Gottessohn, der alles vergibt. Das ist alles wahr. Aber Jesus hat auch eine andere Seite. Und manchmal muss er jedenfalls mit mir andere Töne anschlagen. Manchmal sagt er, Christian, hallo, wo bist du? Ich habe dir gerne geholfen. Ich bin dein Gott, dein Retter, dein Heiland. Aber Jesus, wenn wir seine Kinder sind, möchte er auch, dass wir auf ihn hören, tun, was er uns sagt. Täter des Wortes sind, nicht nur Hörer. Jesus sagt also, geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat. Jetzt muss er noch opfern. Das ist dicke Post. Kann Jesus so sein? Lass es mich in wenigen Worten so sagen. Jesus hält das Gesetz des Moses hoch. Er sagt, Mann, jetzt wo du gesund geworden bist, halte dich an das Wort von Gott. Sei jetzt ein Täter dieses Wortes. Du hast jetzt den Segen empfangen. Du hast Rettung und Heilung empfangen. Und jetzt tue, was das Wort Gottes sagt. Über unserem inneren Menschen sollen wir noch viel aufmerksamer wachen als über unserem äußeren Menschen. Ich sehe es bei mir und auch bei vielen anderen Menschen. Der Körper ist uns sehr wichtig. Wenn die Seele etwas darbt, etwas krankt, etwas hängt, okay. Wenn der Körper aber schon nur kleinste Symbole zeigt, dann bin ich beunruhigt, dann gehe ich in die Apotheke zum Arzt. Ich frage, du hast du gesehen, was da ist? Und der Körper beunruhigt uns sehr schnell. Die Seele, die kann etwas in Sünde baden und etwas in, die Gedanken können sich verirren in Dinge, die sich nicht gehören. Da sind wir relativ tolerant. Beim Körper sind wir intolerant. Da muss sofort gehandelt werden. Bei Jesus ist es eigentlich umgekehrt. Er will das über unseren inneren Menschen machen. Und Jesus, er will, dass dieser Mensch im Herzen gesund wird, nicht nur im Körper. Jesus will die umfassende Genesung des Menschen. Er will auch für dich, dass dein innerer Mensch ganz gesund wird. Lass mich hier ganz kurz etwas sagen über Menschen mit schweren Schicksalen. Dieser Mensch hatte ohne Zweifel ein hartes Los zu tragen als Leprakranker. Und Menschen, die ein schweres Schicksal erleiden, ertragen müssen, die sind immer in Gefahr, bitter zu werden. Wissen Sie, bekommen so viele gute Ratschläge, was sie tun könnten, sollten, nicht tun sollten. Oft sagt man noch, ja, deine Sünde, jetzt erntest du, was du gesät hast, du bist dann noch selber schuld an allem. Menschen mit schweren Schicksalen werden oft geächtet, ausgegrenzt, verspottet, stigmatisiert. Und so ist es oft der Fall, dass Menschen, die ein schweres Schicksal haben, den Gesunden gegenüber ein gespaltenes Verhältnis haben. Sie bekommen so viele gute Tipps, was sie tun sollten, dass sie zynisch werden können. Dass diese Gutmenschen, die ihnen immer sagen, was sie tun könnten, zu ihren Feinden werden. Bei viel Ausgrenzung und Ablehnung entsteht manchmal ein Hass und Bitterkeit gegenüber den Gesunden, den Pflegenden, den Politikern, den Behörden. Alle wissen, was man tun sollte, und doch wird nicht geholfen. Menschen, die viel leiden, haben diese ratgebenden Menschen manchmal satt und sie beginnen, sie zu verachten. Nicht selten machen Menschen, die schwere Schicksale tragen, Vorwürfe Gott gegenüber und sie klagen ihn der Ungerechtigkeit an. Markus, er berichtet nichts über das Vorleben dieses Leprakranken. Aber Jesu Worte an diesen Mann lassen gewisse Folgerungen zu. War dieser Mann ein Schwätzer, dass Jesus ihm sagte, jetzt erzähle niemandem, was ich an dir getan habe. Geh jetzt zuerst zu den Priestern. Es besteht immer eine gewisse Gefahr, wenn Jesus etwas Großartiges an mir getan hat, dass ich das dann weitersage. Wir sollen von Jesus reden, was er tut. Aber es gibt auch ein Weitersagen, das mich in das Zentrum rückt. Und das will Jesus nicht. Jesus soll im Zentrum stehen von Heilung und nicht ich. War es ein Mann, der es nicht so genau nahm mit Gott und seinem Wort? War er ein Aufschneider, ein Blöffer? Sehr gut möglich. Jedenfalls, Jesus verbot ihm, diese Heilung zu thematisieren. Er sollte handeln, nach Gottes Wort handeln. Nach seiner Genesung sollte er jetzt tun, was Gott in seinem Wort sagte. Und Jesus drohte ihm. Er meinte es ganz ernst. Habt ihr gewusst, dass Jesus drohen kann? Das ist fast ein unangenehmer Gedanke. Aber manchmal spüre ich auch, wie Jesus sagt, Christian, jetzt gilt es ernst. Jetzt tue, was du gepredigt hast. Auf der Kanzel kann man gut die großen Dinge erwähnen und nennen und sagen, was andere tun sollten. Tu du jetzt, was du gepredigt hast. Der Genesene sollte einen zweiten Schritt tun, nämlich in Zukunft auf Gott hören und tun, was sein Wort sagt. Das gilt uns Christen allen, die wir wiederhergestellt wurden. Jetzt geht es darum, das Wort nicht nur zu lesen, sondern zu tun. Jesus zu sehen, was er tut. Und Jesus ist uns ein Vorbild. Und wenn wir auf ihn schauen, was er tut, sagen wir, Herr Jesus, du gibst mir Kraft, wie du zu denken, wie du zu handeln. Er sollte seine Heilung vorerst für sich behalten. Sie würde noch schnell genug bekannt werden. Dafür sollte er direkt zu den Priestern gehen, den Gesundheitsbehörden jener Zeit. Sie sollten die Heilung beglaubigen. Wenn Jesus körperliche Heilung schenkt, dann kann sie von Fachleuten nachgewiesen werden. Der Genesene sollte handeln, wie es im Alten Testament steht, und auch das entsprechende Opfer bringen. Wir stehen heute nicht nur unter dem mosaischen Gesetz, wir sind unter dem neuen Bund, dem neuen Testament. Aber damals war Jesus noch nicht gestorben. Darum galt immer noch das Gesetz des Mose. Und Jesus sagte ihm, tue, was das Gesetz des Mose sagt. Für dich und für mich gilt, tue, was Jesus im neuen Testament sagt, in den Evangelien, in den Briefen der Apostel. Tue das, nachdem du wiederhergestellt worden bist. Und jetzt kommt diese traurige Reaktion des Geheilten. Dieser Mann gehorcht Jesus nicht. Er hat die Heilung angenommen. Danke, Herr Jesus, lässig, der hat mich gesund gemacht. Aber die Worte, die ihm Jesus mit auf den Weg gab, einer Frau sagt er, ich vergebe dir auch, aber jetzt von jetzt an sündige nicht mehr. Dieser Mann sagt er, geh und tue jetzt, wie das Wort sagt. Er nimmt die Heilung herzlich gerne an, aber tun, was Jesus sagt, hat keine Bedeutung für ihn. Er macht die Heilung zur Sensation. Er wird zum Tagesgespräch. Er kommt in der Presse. Es ist aufsehenerregend, was geschah. Und er ist in der Mitte und freut sich, im Mittelpunkt zu sein. In der Freude über die Heilung vergisst er die Worte von Jesus, schlägt sie in den Wind und lebt sein eigenes Leben. Aber gerade auf die Anweisung von Jesus einzugehen, hätte ihn ganz gesund gemacht, hätte nicht nur den Körper, sondern auch jetzt sein Herz, seine Seele, der innere Mensch wäre zurechtgekommen, wenn er auf Jesus gehört hätte. Nicht nur das Gute von Jesus genommen, sondern auch getan, was er sagt. Und wir alle sind in Gefahr. Ich bin in Gefahr, die Segnungen von Jesus zu nehmen und zu erwarten und zu erbitten. Und wenn er mich heißt, bin ich in Gefahr, mich zu entschuldigen. Ich habe immer einen Grund, nicht zu tun, was Jesus sagt. Es ist gerade nicht passend, gerade keine Zeit, gerade anderweitig beschäftigt, neue Prioritäten. Jesus kann immer warten. Wir Gläubigen sind Meister, was Jesus uns sagt, auf die lange Bank zu schieben. Wenn wir heute auf Jesus schauen, auf seine Güte, auf seine Barmherzigkeit, auf seine heilende Kraft, die er dir heute auch wieder erschließen will. Dieser Quell der Heilung, der fließt heute hier in diesem Raum. Du kannst nach diesem Gottesdienst zum Gebet kommen, Menschen werden für dich beten und du darfst Heilung erfahren. Aber Jesus stellt auch Ansprüche, lass es mich so sagen. Ich kann es nicht herabmindern. Ich würde gerne sagen, Jesus, ja, alles lässt er gerade sein. Jesus, er sucht Männer und Frauen, die entschieden sind. Er sucht Persönlichkeiten. Jesus sucht Männer und Frauen. Er sucht dich und mich heute Morgen und sagt, ich habe dich gesegnet. Und ich habe dir mein Wort gegeben. Und Jesus, er bittet dich und mich heute Morgen, was du über mich weißt, schon jahrelang weißt, noch immer nicht getan hast. Ich lade dich ein, sagt Jesus, tue es. Gehorche mir. Und der Segen in deinem Leben wird sich multiplizieren. Das ist Jesus. Er sagt einmal, gesegnet der Mann, der tut, was ich sage. Er ist wie ein Mensch, der sein Haus auf Felsen baut. Und wenn die Stürme kommen, wenn alles erschüttert wird, dann steht dieses Haus, dieses Leben steht. Und er sagt, es gibt Männer und Frauen, die bauen ihr Lebenshaus auf Sand. Die hören Gottes Wort, aber sie tun nicht, was er sagt, was ich sage. Und der Sturm kommt und der Glaube bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Heute Morgen sagt dir Jesus, dass er dich liebt, so sehr liebt er, dass er sein Leben für dich gab. Und er bittet dich, das, was du erfahren, empfangen hast, das, was du über ihn weißt, auch in deinem Leben umzusetzen. Nach dem Gottesdienst ist die erste Gelegenheit in der Woche, die beginnt mit diesem ersten Tag der Woche, tun, was Jesus sagt. Das ist Segen, das ist Reichtum. Das ist unser Jesus. Er gibt alles am Kreuz von Golgatha, sein ganzes Leben, um uns heil zu bringen. Und jetzt wartet er, dass wir auf ihn eingehen. Sagen, Herr, wenn du das für mich getan hast. Ihr kennt dieses Zitat von Zinzendorf. Als Zinzendorf diesen Christus im Geist am Kreuze hängen sah und er las, das habe ich für dich getan. Was tust du für mich? da ist diesem Grafen Zinzendorf, das ist wie ein Schwert durch sein Leben gegangen und hat das Leben dieses Grafen, dieses Herzogs radikal verändert, dass er zu einem Mann Gottes wurde, von dem noch heute gesprochen wurde. Was löst das Opfer von Jesus Christus, seine Liebe zu dir, das Heil, das er dir geschenkt hat, immer wieder aus in deinem Leben? Können wir sagen, wie Jesaja gesagt hat, Herr, hier bin ich, ich bin für dich da. Ich will tun, was du mir sagst, mit Freude. Auch wenn es mich etwas kostet, auch wenn ich vielleicht bloßgestellt werde oder ausgelacht werde, aber ich will tun, was du sagst. Ich bitte die Band, dass sie nach vorne kommt, dass sie uns mit einem Lied in eine Zeit des Denkens über Jesus hineinführt, dass wir während diesem Lied, das gespielt wird, uns dieses Wort vor Augen oder vor unseren inneren Augen vorbeigehen lassen. Kommt nur, seid mutig. Dass wir dieses Wort vorbeigehen lassen und ich bin überzeugt, dass jedes von uns Gott eine Antwort geben kann. Irgendwie spürt, was vielleicht Trost und Kraft und Heilung braucht, sagen, Herr Jesus, ich bringe dir, was schwach und krank ist an mir. Aber auch vielleicht sagen, Herr, und ich will tun, was du mir gesagt hast. Zeit zum Überlegen, nach dem Lied werde ich ein Gebet sprechen.